Willst du für dein Brain, für die Windung noch was tun? Lauf weg, denn wir gehören nicht zum Bildungsbürgertum. Wir wollten stoppen, doch des Volkes wollte mehr. Wer die Folgen stets verfolgt, der hat Folgendes gelernt. Die Namen unserer Episoden sind on top wie Dachpappe. Hast du ein Parat? Ja, Passatwind in der Sackgasse. Hier ist wie immer alles nicht so viel mit Anspruch. Folge 22 heißt Immobilien mit Dammbruch. Immer geht's ums Klo, ich hab satt, Alter, wo find ich wat? Das Niveau geht euch ab, ich zeig euch an. Willst du uns verklagen, weil du sagst, ja, schlechte Leistung? Hab ich ne schlechte Nachricht, wir haben ne Rechtsabteilung und Gäste, Officer und Rapper, beide wohl versorgt. Außerdem hielten wir Smallhawk mit Tony Talk. Jetzt beginnt die Folge, nun ist's eh zu spät. Har, 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 LGDCB.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Berittenes Fax, die neueste Ausgabe aktuell. Und ich bin Richard, bei mir ist Tom, wie immer. Ich mache so ein bisschen Getränke verkaufen mäßig, also vom Beruf her, und mache Musik. Und Tom nimmt Podcasts auf, arbeitet als Krankenpfleger und schmeißt sich gelegentlich Ecstasy ein.
Hauptberuflich mache ich natürlich Podcast aufnehmen, natürlich, klar. Das ja. Mit dem Ecstasy habe ich überhört. Das gibt ein schlechtes Licht auf mich. Ich habe nie in meinem Leben Ecstasy genommen, Richard.
Hast du was verpasst? Im Vorgespräch war folgende Situation. Tom hat zu Hause bei sich rumgerufen, kannst mir mal noch eine E bringen? Und da sind bei mir natürlich alle Alarmglocken angegangen, dass mein Podcast-Kollege jetzt irgendwie abrutscht und dann süchtig wird und dann die existenzielle Grundlage meiner Familie, dieser Podcast, flöten geht. Und deswegen musste ich da mal ganz kurz nachhaken. Aber nein, es handelt sich nur um einen Energy-Drink.
Nee, Leute, mir geht's gut. Alles easy. Also,
man merkt wirklich, dass du noch nie Ecstasy genommen hast.
Das redet man da nicht so?
Ich glaube nicht. Aber ich weiß doch nicht so genau. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was Ecstasy ist und wie das
Wieso
wirkt.
Hast, und hast einfach noch keine nie Leute genommen?
Weiß nicht, wie man das bekommt. Heute ist der 30.09. Es ist jetzt hier 15.08 Uhr. Und die Folge kommt raus am 3. Oktober. Weißt du, was das heißt, Bro?
Ja, wir kommen am Tag der Deutschen Einheit raus.
Genau, es ist der 33. Tag der Einheit und deswegen will ich nur kurz ein Geburtstagslied singen. Einheit und Recht und Freiheit für Germany. Und deswegen, so, halten wir das schon mal weg. Aber es sind noch ganz viele andere Sachen. Ich habe endlich mal wieder was vorbereitet, was am 3. Oktober vor so und so vielen Jahren passiert ist. Tom, bist du bereit?
Ah ja, das gibt's ja auch noch. Muss ich Zahlen raten?
Jahresraten bitte, ja.
Und los. Am 3. Jahre bestehen Oktober. Aus Zahlen, Richard.
Man kann es auch schreiben. Am 3. Oktober welchen Jahres ist Folgendes passiert. US-Präsident George Washington propagiert den ersten Thanksgiving Day.
George Washington. Ist nach dem eigentlich Washington DC benannt?
Nee, also weiß ich nicht, vielleicht.
Ist es ein Zufall? Jetzt, das brauche ich um eine Jahreszahl.
Das müsste ja dann eigentlich Washington G heißen, weil er hieß ja George.
Ja, DG. Das war natürlich so. Scheiße, bin ich kacke in der. 1910.
Das war 1789.
Bin ich weit daneben? Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wann George Washington gelebt hat.
Keine Ahnung. Ich auch nicht, Mann. Ich auch nicht. Dann habe ich als nächsten Fakt irgendwann an einem 3. Oktober. Die erste britische Atombombe wird vor Australien gezündet.
1922.
Ja, 52 war das.
Oh, zu spät.
Muss das ich aber ja sagen.
Gar nicht vorm Krieg. Hä? Die erste Atombombe? Aber es gab doch im Zweiten Weltkrieg schon eine Atombombe.
Ja, die erste britische Atombombe habe ich auch vorgelesen.
Ach so. Ja. Das, vielleicht war es mein Fehler.
Da muss ich aber auch zusagen, Respekt an die Briten. Das ist clever, dass sie das nicht bei sich gemacht haben, sondern bei Australien ganz weit weg.
Ja, auf bestimmt Argument, Alter, die haben so einen komischen Akzent, lass die mal bebomben. Warum haben die, also was haben die so richtig auf Australien abgeworfen oder was?
Ich vermute mal eher, dass sie das irgendwo im Wasser, weil es steht auch vor Australien, dass sie das im Wasser gezündet haben als Test. Und ich glaube, sind das nicht sogar deren eigenen Leute? Deswegen wird da unten Englisch gesprochen. Ist das nicht mit Kolonialzeit irgendwie so? Aber ich bin da auch sehr blöd. Ich weiß das alles nicht.
Ja, klar. Ich weiß nicht, wann George Washington gelegt hat und kann dir jetzt so irgendwelche englischen Kolonien aufzählen.
Jedenfalls, ich finde es gut, dass sie das weit weg gemacht haben, weil wir kennen das ja schon auf unserem Silvesterfeuerwerk. Da sind ja auch schon so kleine Warnaufkleber drauf. Frage ich mich auch, ob das so auf Atombomben drauf ist. So ein Hochexplosivzeichen.
Also, stell dir mal vor, Alter, Warning Explosive. This side on top. Kein Cuttermesser benutzt zum Öffnen.
So. Geil. Und wir müssen ja auf Arbeit, wenn es bei uns
auf Silvester zugeht.
Ich gehe davon. Wir müssen ja immer so eine Schulung machen, kurz vor Silvester, damit wir halt den Umgang...
Na, apropos Atombombe oder was?
Naja, nee, ich wollte nur sagen, also ich bin zwar geschult im Umgang damit, aber Atombomben würde ich jetzt einfach mal die These aufstellen, die gibt es im deutschen Verkauf eher selten. Du musst, glaube ich, nach Tschechien rüber, wenn du da eine haben willst.
Ja, bei Tschechien gibt's alles, das weiß man ja.
Das ist ein richtiger Tschechenböller. Atombombe. Ja. So. Dann kommen wir, ich habe noch was. Und zwar, hier merke ich gerade, dass ich meine Zeitchronologie, die ich sonst immer drin habe, nicht ganz eingehalten habe. Das gebe ich dir als Tipp mit. Und zwar, ich habe das gelesen und ich komme danach auch noch mit Hintergrundinformationen. Aber ich fand, also so geht ein Arbeitstag scheiße los. Und zwar, der evangelische Pfarrer Paul Schneider wird auf dem Weg zum nachmittäglichen Gottesdienst verhaftet, nach Koblenz und später ins KZ Buchenwald gebracht.
1936.
Ah, schade, 37 ist es gewesen.
Ach.
Und dann habe ich gedacht, Alter, der will ja einfach auf Arbeit gehen und endet im KZ. Wie scheiße muss denn das laufen? Und dann habe ich mich mal ganz kurz über Paul Schneider belesen und habe so einen historischen Flash gehabt, wo ich dachte, boah, ist das eine beschissene Zeit gewesen damals und habe absolut, also am Anfang musste ich schmunzeln, weil ich gehe auf Arbeit am Ende im KZ, das ist einfach, das hat einfach eine gewisse
Ironie. Das könnte besser laufen.
Das hat einfach eine gewisse Ironie in sich, mit der du so nicht rechnest. Natürlich eine bitterböse Ironie, völlig klar. Und dann habe ich geguckt, was der so gemacht hat. Der ist zum Beispiel bei irgendeiner Beisetzung gewesen, da war so eine christliche Beisetzung und da war so ein NS-Heini und der hat halt gesagt, ja, der Tote ist jetzt da bei irgendwas und hat halt so Hitler-Parolen da so rausgehauen. Und da hat der Paul Schneider einfach nur gesagt, also das ist mir jetzt nicht bekannt, aber ich weiß, dass er hier in Gottes Gnade und bla bla bla, hat da, ist so den Leuten auf den Sack gegangen. Dann ist er ein paar Mal mit so Sachen aufgefallen, dann sollte der zwangsumziehen, das wollte er aber nicht, weil er bei seiner Gemeinde bleiben wollte und weil er gesagt hat, hier ganz klare Trennung von Staat und Kirche und es geht nicht, dass ihr euch hier einmischt. Und dann haben sie ihn im Endeffekt dann ins KZ verfrachtet und auch dort hat er immer weiter gepredigt und trotz ein Jahr Einzelzelle und Misshandlung immer weiter seinen Stiefel durchgezogen und wurde dann irgendwann mit einer Überdosis Medikamenten umgebracht. Und krasse Geschichte, habe ich so nicht kommen sehen, als ich den Opener-Satz gelesen habe bei Wikipedia.
Ja, da steckt aber auch so leicht ein bisschen mehr dahinter. Warte mal ganz kurz, der Hund, der will raus, der bellt hier rum. Warte mal.
Was ist jetzt ja, mit dem Hund?
Ist nichts da. Oh, ich keine Ahnung, ob der schon wieder ein Problem hat. Aber ja, rausgeschmissen hier.
Soll ich einfach mal weitermachen?
Ja, ja. Hau mal raus.
Ich hab jetzt nämlich, pass auf, die letzte Rate der deutschen Reparationen nach dem Ersten Weltkrieg wird beglichen.
Die erste Rate?
Die letzte, entschuldige.
Die letzte Rate der deutschen, an wen?
Ja, an die wir angegriffen haben, nehme ich mal an. Vom Ersten Weltkrieg.
War bestimmt spät, das war bestimmt eine ganz schöne Summe. 2011.
Boah, Killer, es war 2010.
Ach, fuck off, Alter, schon wieder ein Jahr daneben.
Und damit steigt die Anzahl der Leute, die ich kenne, die mit Ratenzahlung bezahlen, auf 2, nämlich du und Deutschland.
Alter, ich habe mir eine Sache auf Raten gekauft und der Mann lässt mich nicht los.
Ja, dann außerdem 3. Oktober mäßig, also Wie gesagt, alle, die die Folge hier pünktlich am Dienstag hören, wenn sie erscheint, ihr könnt auch bei Instagram oder so liebe Grüße ausrichten. Und zwar alles Gute, Happy Birthday an drei der größten Künstler unserer Zeit. A$AP Rocky, Max Giesinger und Zlatan Ibrahimovic.
Oh, Zlatan, bester Mann. Wer war der Zweite?
Max Giesinger.
Die schon wieder in einem Raum zusammen? Ey, es ist immer eine geile Konstellation.
Es hat fast jeden Tag in Deutschland einer von 80 Millionen Geburtstag, Ele. Ja.
Oh, lol. Stell dir wirklich mal Zlatan Ibrahimovic und A$AP Rocky in einem Raum vor.
Oh, ich glaube, das wären coole Gespräche.
Ah, das wäre schon auch ein bisschen strange, oder? Ich glaube, die würden sich am Anfang, die bräuchten erstmal ein bisschen Zeit, um miteinander warm zu werden.
Ich weiß nicht, aber wenn ich die dritte Person in dem Raum wäre, ich glaube, ich würde mir einpinkeln, allein wegen der Auren von den beiden.
Auras, auf Auren. Jeden, Alter, ich wüsste gar nicht, wo ich hingucken soll. Ich würde einfach anfangen zu weinen, ohne Grund. Die sind einfach nur da und ich würde anfangen zu weinen. Was ist mit dir? Keine Ahnung, Alter, jetzt, was ist das hier?
So würde es mir auch gehen. Und dann habe ich zur Einleitung habe ich noch eine Verabschiedung. Du weißt vielleicht, von wem ich mich verabschieden möchte.
Du hast zur Einleitung eine Verabschiedung.
Ja, zur Einleitung von unserem Podcast, bevor wir hier mit unseren Sachen anfangen, die wir erlebt haben.
Ja.
Ich möchte Tschüss sagen zu Michael Gambon.
Wer ist denn das?
Der Schauspieler von Dumbledore.
Ach so, ja, ich habe gelesen, dass der leider verstorben ist. Eine Lungenentzündung oder sowas, ne?
Weiß ich nicht genau. Vielleicht auch, weil er alt war. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe die Hintergründe nicht. Ja, das
geht meistens miteinander einher.
Aber es gab noch einen Dumbledore und der ist in Real Life zweimal gestorben. So, das war ja ab Teil 3 war ja schon mal ein anderer.
Hä, also ist er ja... Ach so, jetzt habe ich verstanden. Ja, das musste ich mir kurz durch den Kopf gehen lassen. Sorry, Leute, ich hatte Frühdienst. Ich habe heute eine Leitung, die ist lang.
Das macht nichts. Und da mein Instagram-Feed ja gut eingestellt ist, habe ich ein Reel gesehen von den Warner Brothers Studio. Da sind ja auch an dem Tag natürlich Leute dort. Und da gibt es eine schöne Szene von so einem Außengelände. Da stehen viele Menschen und die heben dann alle ihre Zauberstäbe so hoch in die Luft. So wie als auch im Film Dumbledore gestorben ist.
Vor diesem hohen Tor.
Genau.
Mhm.
Und das Problem war nur, dass in der Ecke oben rechts eine Achterbahn noch mit drinne war. Das Video war wirklich traurig. Ich habe es angeguckt und fand es emotional. Da war noch traurige Musik hinterlegt und so. Und dann habe ich gesehen, oben rechts ist eine Achterbahn und da kommt die ganze Zeit so ein Wagen vorbeigefahren mit Leuten, die alle ihre Hände oben haben und jubeln und Bock auf die Achterbahn haben. Und das hat so ein bisschen die Stimmung kaputt gemacht.
Vielleicht hatten die auch Zauberstäbe in der Hand, man weiß es nicht.
Das kann auch sein, ja. Aber so sah es nicht aus. Ja, und dann habe ich mich noch was ganz Wichtiges gefragt, Tom. Und zwar
ganz kurz, Harry Potter hat einen ganz schönen Verschleiß momentan an Schauspielern, oder?
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Also die sterben ja gerade wie die Fliegen, ey. Das ist ja richtig gruselig.
Ja.
Dabei finde ich die Filme noch gar nicht so extrem alt, Alter. Die sind da erst... Wann ging das mit Harry Potter los? 2003?
Der erste Film kam, glaube ich, 2001. Also 22 Jahre, das ist schon eine Ecke.
Ja gut, stimmt. Also alt wirken die noch gar nicht. Irgendwie wirken die immer noch wie aus dieser Zeit. Also, ja, weißt du, wie ich es meine?
Ja, ich finde auch, die sind gut gealtert, glaube ich, dadurch, dass da ganz wenig auch so Technikbezug drin ist, dass sich das so ganz klar abgrenzt und das eh so ein Fantasy-Ding ist. Ich glaube, dadurch kommt das ganz gut zurecht.
Aber ich habe letztens wieder die Kammer des Schreckens geguckt und da war bei mir im Kopf die Kammer des Schreckens, sage ich dir, die Animation, wenn du, ich sag mal, also für die Zeit schon gut, aber du siehst die Zeit dann auch irgendwo, ne? Also bei manchen Sachen denkst du dir, huch, ja. Ich habe mir letztens alte Fotos von, naja, ich habe mir letztens alte Fotos angeguckt. Der Zusammenhang ist ja egal. Und das sah wirklich exakt einer aus wie Harry Potter im ersten Teil. Alte Klassenfotos waren das. Exakt wie Harry Potter im ersten Teil. Außer, der hatte keine Blitznarbe auf der Stirn. Das wäre richtig komisch gewesen.
Ja gut, vielleicht hat er die ja überschminkt, aber Harry muss ja am Anfang auf einer normalen Schule gewesen sein. Der ist ja erst mit 11 nach Hogwarts und da konnte er ja schon lesen und schreiben. Also es kann sein, dass das war.
Ja stimmt, der hat früher auch immer so gemacht, weißt du wie, und hat sich die Stirn gerieben.
Ach, dachte, weil er frühreif war.
Ja, das auch, aber kam die Narbe nicht eigentlich erst mit Voldemort? Naja, ist ja auch egal.
Tom, ich habe was nachgeguckt. Ich habe geguckt, warum die Banane krumm ist. Weißt du, warum Bananen krumm sind?
Weil sie zur Sonne wachsen?
Ich wusste jetzt übrigens keine gute Überleitung. Oh ja, das ist tatsächlich schon die Antwort. Ich bin nicht drauf gekommen, ich habe gegoogelt.
Okay, ja, es gibt solche und solche Leute. Ist okay.
Was gibt's denn bei dir? Was hast denn du so erlebt, Tom? Was macht die Arbeit? Was macht's Privatleben? Wie geht's den Kindern?
Der Take war wesentlich schneller vorbei, als ich dachte. Richard, ich hab's endlich mal. Hast du eigentlich von Felix Lobrecht schon Sonne und Beton geschaut?
Ja, war ich im Kino.
Ja, ich habe den jetzt auch endlich mal. Ich habe es auch endlich mal geschafft, ihn zu schauen. Und ich wollte dich mal so ein bisschen verspätet nach deinem Fazit fragen.
Boah, ich habe es halt gar nicht mehr so wirklich präsent. Ich fand, das war ein cooler Film. Es ist kein Film, den man jetzt x-mal gucken muss. Ich fand am beeindruckendsten, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass das nah an der Lebensrealität von den Leuten in solchen Vierteln ist. Und das hat mich beeindruckt.
Ja, so ging es. Genau so ging es mir auch. Ich sage, wenn man Bezug hat zu Felix Lobrecht und weiß, dass der ja in Scheißverhältnissen aufgewachsen ist, und ich glaube, dass die Verhältnisse, die dort gezeigt werden, relativ an der Wahrheit sind, genauso wie du. Und also, wie du das denkst. Und ich glaube, wenn man, wie gesagt, diesen Bezug zu Felix Lobrecht hat, ist der Film richtig geil. Dann kann man sich da irgendwie so ein bisschen reinversetzen und das nachvollziehen. Aber wenn man gar nichts damit am Hut hat, ist es halt ein weiterer deutscher Film.
Ja, weiß ich nicht genau. Also durch mich hat er schon ganz, ganz viel Esprit bekommen durch die Musik, die da die ganze Zeit läuft. Wenn da diese ganzen Oldschool-Deutschrap-Banger reinhauen, am krassesten bin ich mitgewippt im Kino. Sido? Bei
beim Arschwechsel, genau,
bei Sido West-Berlin.
Okay.
Du bist anders als wir, du bist schwul, kapiert? Du wirst von der Sekte nicht mal 1% akzeptiert. Das ist einfach so hart.
Stell dir mal vor, heute sagt irgendein Rapper einfach nur stumpf, du bist schwul. Da kriegst du aber die Finger in deine Richtung mit du. Das sagt man heute nicht mehr, mein Freund.
Ja, aber gerade in dem Kontext, ich meine, ich bin jetzt nicht bekannt für meinen Schwulenhass. Mein Schwulenhass ist sehr moderat, kleiner Spaß.
Aber der ist da, oder was?
Nee, war ein Spaß. Aber wenn ich das im Kontext sehe, dass die Musik damals rausgekommen ist, und ich habe das ja auch gehört und fand das cool und habe das gar nicht hinterfragt. Zudem, wenn jemand jetzt so eine Texte droppen würde, dass das würde nicht mehr gehen heutzutage. Es würde einfach nicht mehr gehen. Es würde niemals mehr so an die gesellschaftliche Spitze rankommen. Und das ist doch eine verdammt coole Entwicklung.
Naja, das fragt sich jetzt, aus welcher Richtung das eine coole Entwicklung ist. Aus musikalischer Sicht, was Sito angeht, eher nicht. Okay, da macht er jetzt auch nicht mehr solche Musik.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, so wie du es meinst, auf jeden Fall, ja.
Ja.
Das Ende vom Lied. Ich fand den, also wir haben das ja eigentlich jetzt schon so Revue passieren lassen, wie der Film war. Ihr könnt ihn euch gerne mal angucken, und oder falls ihr ihn schon gesehen habt, könnt ihr ja gerne mal Bezug nehmen. Richard, was ist?
Mehr hast du nicht, oder was?
Ja, doch, aber der Witz kommt ja zum Schluss.
Ach, du hast den Film angeguckt und du hast dir den Witz notiert, ja?
Ja.
Ja,
ich war schwer arbeiten.
Tom, ich habe Sachen beobachtet und ich habe Sachen erlebt.
Ja, darauf habe ich mich auch verlassen.
Ja, und zwar, du kennst es, wenn man irgendwo einkaufen geht und man ist gerade alleine an der Kasse, versucht man möglichst viel Kleingeld loszuwerden.
Eigentlich nicht, aber ja.
Also mir geht es immer so. Immer wenn sich Kleingeld ansammelt, denke ich mir, weg. Mhm. Und jetzt habe ich den Moment gehabt, dass ich mal kein Kleingeld im Portemonnaie hatte, und dann stand ich das nächste Mal an der Kasse, mache mein Portemonnaie auf und denke mir, uff, jetzt aber erstmal mit einem Schein bezahlen, damit ich endlich wieder Kleingeld habe.
Also dann, du wolltest quasi Kleingeld, um dein Kleingeld loswerden zu können.
Und ich wollte gerade sagen, dann ist mir aufgefallen, was der Kreislauf des Lebens ist.
Ja, klar, da schließt man da natürlich sofort drauf bei Kleingeld.
Ja,
das bei ist mir der Kreislauf des Lebens, ja? Na, ja, klar, ja.
Ich möchte einen Disney-Song über das Thema.
Erzähl mir deine Gedanken, Richard. Was ist der Kreislauf des Lebens?
Ja, es ist genau das. Portemonnaie öffnen, sehen, oh, Kleingeld, oh, das nervt, das klimpert, das ist schwer, das nimmt Platz weg. Oh, weg damit. Und sobald es weg ist, oh mein Gott, ich brauche dringend Kleingeld. Ich bin handlungsunfähig. Und das pendelt immer so hin und her.
Mir ist tatsächlich immer aufgefallen, dass ich fast ausschließlich mit Karte zahle. Also ich zahle fast wirklich gar nicht mehr mit Handy. mit Handy zahle ich auch manchmal. Fast gar nicht mehr mit Bargeld. Weil ich habe hier keinen Bankautomaten in der Nähe, von dem ich Geld abheben kann. Und ich bin einfach, da bin ich selbst zu geizig, irgendwelche, weiß ich nicht, so 6 Euro für einmal abheben zu bezahlen. Also wenn, dann hebe ich mir direkt 300 Euro ab und dann habe ich den ganzen Monat im Portemonnaie und da bezahle ich dann vielleicht mal mit Bargeld, aber ansonsten bezahle ich eigentlich fast alles mit Karte.
Ja, ich habe mal gehört, dass wenn man mit Karte bezahlt, dass das durch die ganzen durch die Datenverarbeitung und alles, was dann damit dranhängt, was dann alles online so passiert, dass das die Energie verbraucht, wie wenn man sich eine Tasse Tee warm machen möchte.
Einmal mit Karte bezahlen?
Ja.
Ja, aber es stirbt ja kein Wal dran.
Nee, ich wollte es auch nicht wertend sagen. Wie gesagt, ich habe es auch nicht nachgeprüft. Die Information ist auch eine Weile her. Ich fand einfach den Vergleich interessant, weil ich nie darüber nachgedacht habe, was das mit sich bringt. Weil man denkt ja so, ach, ist ja quasi gar nichts mit Karte bezahlen.
Ja gut, da sollte man aber dann vielleicht auch mal an der Stelle an der Effizienz arbeiten. Also kann ja nicht sein, dass das so viel Energie kostet. Also was ist denn da schiefgelaufen?
Keine Ahnung, Mann.
Keine Ahnung, Mann. Finde ich ein bisschen befremdlich. Aber gut.
So, und jetzt pass auf, ich mache jetzt ein Thema auf.
Oh, oh, ja.
Und zwar, ich habe in letzter Zeit viel mehr mit Tieren zu tun gehabt, als ich mit Tieren zu tun haben wollte.
Füchse?
Nee, Füchse diesmal nicht. Die habe ich offenbar beeindruckt mit meinem Regenschirm und mit meinem Weg. Und, nee, aber wir haben ja unseren Balkon machen lassen und da hatten wir das Hochbeet mal eine gewisse Zeit lang mit im Wohnzimmer drin. Und wir hatten an so ein paar Salaten so ein paar Raupen und die haben dann so Kokons gemacht und dann bin ich ab und zu nach Hause gekommen und hatte da so Schmetterlinge auf einmal. Und dann habe ich den nicht töten wollen. Von alleine sind sie nicht rausgekommen, weil Schmetterlinge sind ziemlich dumm, habe ich gemerkt.
Ja, oh, Schmetterlinge sind richtig dumm und die sind auch vor allem so richtig unangepasste Situationen. Du willst denen irgendwie so richtig Angst machen und die flattern so in Zeitlupe vor dir her. Und du denkst dir, na sag mal, das ist die Situation gerade überhaupt nicht angemessen. Ich bin vielleicht ein potenzieller Fressfeind und du chillst ja dein Leben in der Luft. Das ist mir aufgefallen.
Ja, das stimmt, ja. Und aber wenn ich die sehe, zumindest in der Wohnung, dann habe ich eher das Gefühl, dass die ein Fressfeind von mir sind, weil ich finde die echt gruselig.
Oh, was findest du denn jetzt schon wieder? Also letzte Woche hier die Schaben und vor 2 Wochen meine ich und diese Woche irgendwie hier Schmetterlinge. Sag mal, wie kann man... Seid ja nur alle irgendwie bewamst. Was ist denn ein Schmetterling gruselig?
Ist mal, solange die fliegen und draußen sind, ist alles cool, aber ich finde, die haben einfach einen gruseligen Buddy.
Was?
Einen gruseligen Buddy.
Nein, haben die überhaupt? Was ist denn mit... Warum rede ich eigentlich von... Was ist denn mit dir? Was ist mit dir, Richard?
Ich mache eine Instagram-Umfrage und dann wirst du sehen, wer hier der Freak ist.
Wir reden von Schmetterlingen, ne? Von so stinknormalen Schmetterlingen, so. Hallo, ich bin ein Schmetterling.
Ja, ein ganz normaler, durchschnittlicher, gruseliger Schmetterling.
Also jeder, der sagt, dass das eklig ist,
Jedenfalls habe ich den eine Karaffe übergestülpt. Dann
richtig komischer Bezug zu dem Schmetterling. Eine Karaffe übergestülpt.
Dann irgendwie so ein dünnes Heftchen durch. Und dann bin ich mit denen raus und die sind weggeflattert. Das war ganz cool. Und dann gab es aber auch eine Situation, da hatte ich dann so eine Wanze auf einmal im Schlafzimmer an der Wand. Und das fand ich auch gar nicht gut.
Ah, die finde ich auch nicht gut. Die stinken nämlich. Die stinken wie Sau.
Und dann habe ich noch nie wahrgenommen tatsächlich. Und da, ich stink eh immer.
Wirklich nicht?
Ja, die machen doch nur so stinke Sachen, wenn die sich bedroht fühlen, oder?
Ja, keine Ahnung. Ich hab das schon öfter gerochen, auf jeden Fall. Ich habe sogar mal eine Wanze irgendwo an mir dran gehabt. Du wusstest aber nicht wo, aber ich habe das Zeug gerochen.
Bleh. Ja, unangenehm.
Richtig widerlich.
Jedenfalls habe ich dann gedacht, ey, ist ja kein Thema. Ich bin ja jetzt richtig gut schon im Umgang mit der Karaffe. Da stülpe ich der auch einfach die Karaffe über und nehme wieder das Heftchen und dann halte ich die Karaffe einfach oben aus dem Fenster raus in der Hoffnung, dass die da irgendwie wegmacht oder so. Und dann habe ich das auch gemacht und das hat auch gut geklappt. bis dieses Ding sich nicht dazu entschieden hat, obwohl ich geschüttelt habe, dass das nicht loslässt, sondern das blieb am Glas und lief dann so oben am Rand der Karaffe auf die Außenseite auf einmal. Und ich war wirklich, ich war so kurz davor, die Karaffe einfach nur aus dem Fenster zu werfen, weil es einfach eklig ist.
Ja, man kennt das ja auch, wenn eine Wanze einen berührt, ist man sofort tot.
Ja, aber ich find's eklig und so eine Karaffe kostet nicht viel.
Naja. Sich von der Wanze berühren zu lassen, kostet noch weniger. Aber ja, ich sehe deinen Punkt. Da kann ich es erst mal ein bisschen mit relaten, die finde ich jetzt auch nicht so geil. Vor allem, wenn die so, ich finde so, wie soll ich denn das beschreiben? So dicke fliegende Sachen finde ich jetzt auch nicht so geil. Weißt du wie? Die so laut fliegen. Desto lauter ein Insekt fliegt, desto komischer finde ich's.
Finde ich gut.
Ich finde auch zum Beispiel Maikäfer, das finde ich sehr befremdlich. Weil die halt einfach so, ich würde direkt wegrennen, wenn die dir entgegengeflogen kommen, weil du denkst, die landen gleich ein Düsenjet auf deinem Kopf oder so.
So ein Maikäfer hat eine tiefere Stimme als wir auf jeden Fall.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ist aber auch keine große Kunst. Aber wenn der angeflogen kommt, das ist schon... Alter, was zum Fick ist denn hier los?
Ja, Gegenbeispiel ist zum Beispiel die Schlupfwespe.
Schlupfwespen. Schlupfwespen total leise. Die jucken ja, keinen Menschen.
Ja, die stören überhaupt nicht. Da können 100 um mich rum sein, juckt mich nicht. Macht euer Ding, schlupft.
Perfektes Beispiel, dass es nicht an der Größe liegt, Mücken. Mücken sind unglaublich nervige Flieger. Wenn die dir in der Nacht in dein Ohr fliegen, ultra nervig, habe ich gar keinen Bock drauf, aber ist eigentlich gar nicht so gefährlich.
Da habe ich ein Lifehack.
Oh, ey, gib mir bitte alle Mücken-Lifehacks. Ich hasse diese Viecher wirklich. Also nicht, dass ich Angst vor denen hätte, aber die nerven mich so abgrundtief.
Du musst einfach meine Freundin neben dich legen und dann haben die kein Interesse mehr an dir.
Nee. Wie drücke ich das diplomatisch aus? Nee. Nee, und das ist gar nicht auf Laura bezogen, sondern nee.
Ja, ich weiß, das ist ein sehr persönlicher Lifehack, der keine allgemeine Anwendung finden wird.
Ja, wahrscheinlich findet er keine allgemeine Anwendung. Aber ich habe es mit meiner Freundin schon probiert, das klappt halt gar nicht. Also die wacht jeden Morgen auf, na, guten Morgen, während ich komplett rot bin überall, einfach nur durch dicke, geschwollene Mückenstiche. Und ich denke, warum hast denn du das nicht? Sondern nur ich.
Okay. Ja, ist bei uns zum Glück genau andersrum.
Ist tatsächlich, glaube ich, vom Körpergeruch abhängig. Ich stink mehr als meine Freundin. Kannst du jetzt auf deine Freundin schließen, was du möchtest?
Vielleicht musst du dich mehr mit Wanzen einreiben, einfach um dich zu neutralisieren.
Vielleicht sollte ich aber auch, ja, aber vielleicht gehen die ja übelst auf Wanzengeruch und ich reibe einfach meine Freundin damit ein und dann merkt die das gar nicht und dann habe ich meine Ruhe und sie Mückenstiche.
Kann sein, ja. Um das rauszufinden, müsste man so eine Mücke mal verwanzen und dann gucken, worauf die steht.
Hab gerade getrunken, du Arschloch. So eine Mücke verwanzen? Stell dir mal vor, du willst zu wissenschaftlichen Zwecken willst du so eine Mücke mit einem Peilsender versehen. Wie würdest du das technisch anstellen? Einfach nur so zu wissenschaftlichen Forschungszwecken. Hey, Leute, wir müssen die Mücke verfolgen. Naja.
Findest du das nicht so? Nee, doch, du kannst dann eigentlich nur so einen kleinen Mikrochip nehmen und da wie so der Mücke das so auf dem Rücken binden, dass die wie mit so einem kleinen Rucksack, aber die kann dann halt nicht mehr fliegen, die läuft dann halt nur noch und zieht das wie so ein Ackergaul.
Ja, einfach so ein. Einfach so einen kleinen, so ein Mikrochip, so groß wie so eine Obstfliege irgendwie hinten auf dem, oder so ein kleines Halsband um den Rost als Maulfischer. Ist okay, ich find's gerade witziger, als es eigentlich ist, aber die bildliche Vorstellung ist schon süß.
Pass auf, wir kommen zum Finale meiner Tiergeschichten. Und zwar, okay. Es ist ja jetzt wieder, der Herbst geht los, es ist Spinnensaison, die kommen alle in die Häuser rein, egal wo man langläuft, man hat irgendwie Spinnweben in der Fresse. Und mein Schnitt, gerade auf Arbeit, ist eigentlich so, dass ich pro Jahr ungefähr mein Schnitt.
Ach so, ja.
Mein Schnitt auf Arbeit ist, dass ich pro Jahr ungefähr 2 Spinnen begegne. Dann bin ich eine Woche lang ängstlich. Und dann tue ich einfach so, als wäre das nie passiert und damit fahre ich seit Jahren sehr gut.
Ja. Und verdrängen jetzt, immer gut.
Und jetzt, pass auf, letzte Zeit. Große Spinne im Building. Ich zum Kollegen, sagt, hier, kannst du wegmachen? Er sagt, ja, Kollege macht Spinne weg.
Dann hat er gesagt, es stinkt und er dachte, es ist die Wassermaschine, aber du hattest eigentlich gefurzt.
Nee. War auch tatsächlich nicht der Kollege, nee.
Okay.
Ja, weil der Kollege kommt auch mit Spinnen nicht klar. Dann anderer Tag, andere große Spinne, und I'm talking wirklich große Spinne, hat andere Kollege, die weggemacht, nach draußen gebracht, hat sie nicht mehr getötet. Und okay, dann ist das halt passiert. Dann, pass auf, wenn du reinkommst bei uns in den Markt, dann ist sofort der Kassenbereich und neben dem Kassenbereich ist die Aktionsfläche. Da sind immer Paletten und da sind die ganzen Biere oder Wasser oder Limo drauf, was gerade in der Werbung ist. Und ja. Es gibt sogenannte Erstplatzierungen. Das ist dort, wo die Sachen regulär stehen. Und dann gibt es Zweitplatzierungen. Dazu zählt dann zum Beispiel die Aktionsfläche bei uns. Ich habe das Fenster noch offen und hier fahren ziemlich laut Sachen vorbei, höre ich gerade.
Ja, habe ich gerade gehört. Ich habe mich gerade schon gewundert.
ich mach mal zu.
Ich rede einfach lauter an der Zeit, damit ihr mich trotzdem weiter hören könnt. Und die Leute
kaufen. Schrei mir nicht so ins Ohr, Alter. Ich höre dich ganz normal.
Ja, du, die Leute kaufen immer am meisten bei den Erstplatzierungen. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Erstplatzierungen immer aufgefüllt sind, dass da immer Sachen sind, weil die Leute gehen blind in den Markt, gehen da.
Also kurz zur Erinnerung, das sind die Sachen, wo sie normalerweise stehen.
Genau.
Die Platzierungen.
Genau. Ja, gut. Genau. Und deswegen muss von dieser Aktionsfläche regelmäßig an die Erstplatzierungen nachgeräumt werden. So, und wenn an der Aktionsfläche dann was leer ist, dann werden die leeren Paletten halt weggeräumt und es kommt das nächste Zeug vor.
Warum macht man dann überhaupt solche Aktionsflächen, wenn das sich auf der normalen Sache viel besser verkauft als auf der normalen Fläche?
Weil du einfach zum einen hohe Mengen verkaufst, dass du manchmal an den normalen Erstplatzierungen gar nicht hinterherkommst. Und zum anderen gibt es ja auch trotzdem viele Menschen, die reinkommen und erstmal wissen wollen, ey, was ist denn in der Werbung? Und du kannst die mit den Angeboten halt direkt erstmal binden.
Fällt einem das aber wirklich auf, dass die Sachen dann häufiger verkauft werden oder dass davon mehr verkauft wird?
Das ist, ich habe das beobachtet tatsächlich, bevor ich das bestätigt bekommen habe von jemandem, der das studiert hat. Also hier irgendwie Physik. Wirtschaftskacke. Nee, irgendeine Wirtschaftskacke. Und es ist mir tatsächlich aufgefallen, dass wenn ich die Aktionsfläche gerade aufgefüllt habe und die Erstplatzierung aufgefüllt habe, dass dann gewisse Zeit später immer mehr von der Erstplatzierung weg ist als von der Aktionsplatzierung und das, obwohl es am Eingang steht.
Ja, also das heißt ja im Umkehrschluss, dass die Leute wahrscheinlich eher nicht davon abhängig machen, was im Angebot ist, sondern einfach ihren Stiefel kaufen, ihren Stiefel durchziehen und kaufen, was ja,
sie immer kaufen. Es gibt solche und solche. Es gibt halt ganz, ganz viele verschiedene Kauftypen. Aber das lernen die tatsächlich. Also Fachkräfte, nicht Leute wie ich, lernen das. Ich habe
es erfahren. Naja, aufgrund der Arbeitserfahrung zählst du schon auch als Fachkraft.
Ja, das stimmt. Naja, jedenfalls bin ich dieser Arbeit nachgegangen und habe gerade die eine Palette leergeräumt und habe gesehen, ah, da war unten eine Spinne. Das war aber eine moderat große. Und ich habe gesehen, ah, wir haben gerade noch andere Aktionssachen, die kann ich jetzt einfach auf die Palette draufstellen und dann lasse ich die einfach liegen und irgendjemand anderes räumt die weg und kommt mit der Spinne klar. Da war das Problem für mich gelöst.
Du Assi.
Dann habe ich die nächste Palette gemacht, leergeräumt und noch eine später, also die übernächste nach der moderaten Spinne, habe ich auch gemacht und dann denke ich an nichts Böses, greif unter die Palette, stell die so auf. Und sehe unten einfach einen riesengroßen Schatten. So, und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, das war eine Spinne, das war sehr groß und das war sehr schnell. Naja, und dann habe ich eine Kollegin in dem Moment geholt, die mir da geholfen hat und die mit dem Fuß von der Palette runter und die dann totgetreten hat. Ich könnte ja nicht mal tottreten, weil ich mich davor so ekel. So, weil auch dieses Gefühl, dass da irgendwie...
Ach, du ekelst dich dann auch vor denen, wenn die tot sind?
Vor toten Spinnen ekle ich mich nicht, aber die selber da drauf zu treten und die zu töten und ich stelle mir vor, wie das da rausmatscht, alles, bah, nee, gar nicht meins.
Okay.
Naja, dann hat sie mich vor der noch gerettet und dann habe ich gedacht, boah, krass, wie viel Pech kann man denn haben? So, und dann vorgestern Abend, ich sitze im Büro in der Spätschicht, mach gerade mein Päuschen, sitze auf dem Stuhl und sehe auf einmal neben mir am Fußboden, da bewegt sich ein Fleck.
Sag mal, dann habe ich gedacht, Leute, jetzt mal ohne Scheiß, habt ihr irgendwie ein Spinnenproblem bei euch, oder?
Ich habe in den vergangenen Wochen so viele Spinnen gesehen, wie insgesamt noch nicht in all den Jahren, die ich dort bin. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, ob es entweder wirklich viele Spinnen sind oder ob ich einfach gerade extrem viel Pech habe oder ob meine Beobachtungsgabe sich irgendwie verändert hat. Ich kann es nicht sagen. Jedenfalls
habe ich das wahrscheinlich bald kündigen müssen, wenn es so weitergeht.
Ja, ja, das so habe ich das noch nicht gesagt. Mein Stichpunkt beginnt, ich kündige, Doppelpunkt. Spinne Alex, Spinne Erik, moderate Spinne.
Grandios.
Witzig. Naja, dann habe ich nur über die Überwachungsbildschirme gesehen. Mein Kollege ist vorne an der Kasse und hat Kunden. Und ich muss jetzt die Spinne töten, weil ich bin ja gelegentlich in diesem Büro. Und wenn ich die jetzt nicht töte, dann werde ich auf ewig unglücklich sein dort. Und dann habe ich mich umgeguckt. Ich kann ja nicht in den Nahkampf gehen, weil drauftreten oder so, das, da ekel ich mich ja dann davor.
Ja, ich überlege auch gerade, was es für eine Möglichkeit für dich gibt, selber die Spinnen loszuwerden.
Ja.
Wenn du alleine bist, dir keiner helfen kann, sei mir mal ehrlich, du legst dich an Embryonalstellung in die Ecke. Nee, du legst dich wahrscheinlich irgendwie hoch. Die können ja über den Fußboden krabbeln.
Ja, die war ja auf dem Fußboden. Nee, ich habe mich
im Endeffekt Hast du dir was überlegt?
Ja, ich habe mich für Glasreiniger entschieden.
Glasreiniger?
Ja.
Spinnen bestehen nicht aus Glas.
Sauber warst du trotzdem. Spinnen können nicht schwimmen. Und ich habe die mit Glasreiniger angeschossen und immer weiter drauf. Und als sie dann sehr langsam war, habe ich einen Stuhl genommen, der ja in der Regel vier Beine hat, und habe mit dem einen Stuhlbein habe ich auf die Spinne drauf und dann war sie tot.
Boah, du Mörder, Alter, wie kann man eine Spinne so leiden lassen? Das ist richtig böse.
Ich würde mir auch selber wünschen, sowohl für mich als auch für die Spinne, es wäre eine Win-Win-Situation, wenn ich anders damit umgehen könnte, aber es ist für mich wirklich eine extreme Stresssituation. Ich kann es nicht anders lösen.
Und glaubst du, das würde sich noch in die Spinnentherapie lösen lassen?
Möglich
ist es. Ich hole mir einfach eine neue Vogelspinne und dann kommst du mal her und nimmst sie einfach auf die Hand.
Nee, dann werfe ich die Buddy hin.
Nee, den sperre ich aus. Zieh den Hund nicht schon wieder rein.
Also
es geht hier um dich und die Spinnen.
Deine Spinne würde ich nicht auf meine Hand nehmen, auf jeden Fall.
Okay, welche Spinne würdest du dann auf die Hand nehmen? Hast du auch so Angst vor so Gangarn und sowas?
Nö, Gangarn sind gar kein Thema bei mir. Das juckt mich null.
Hä?
Ja, weil Gangarn, wir hatten es vorhin schon beim Schmetterling, da ist es der Buddy. Und so ein Gangarn hat einfach gar keinen Buddy.
Er hat auch so einen kleinen Runden. Das sieht aus wie irgendwie sieht das aus wie eine laufende Erbse. Ich weiß auch nicht, das ist Gangarn richtig ja, komisch.
Genau das meine ich. Die bestehen einfach nur aus Beinen eigentlich. So ein Gangarn hat nur Beine. Und die sind nicht mal haarig und dazu kommt, dass die super langsam sind im Vergleich zu Spinnen. Also die machen keine Probleme.
Ja, das ist alles deinerseits nicht so richtig durchdacht. Also, nee. Spinnen sind ja nicht mal laut. Kannst ja nicht mal damit argumentieren. Dass du sagst, okay, aber die sind so laut, wenn die kommen. Da habe ich Angst vor.
Ja, aber Spinnen sind leise. Vergleich's mal mit einem Serienmörder. Wenn du jetzt einen Serienmörder hast, der schon auf 100 Meter rumschreit, ich komme jetzt und ich würde dich gern umbringen, warte kurz einen Moment, dann ist das weniger gruselig, als wenn ich weiß, hier schleicht ein Serienmörder rum und der ist irgendwo ganz leise und der könnte mich an jeder Ecke erwischen.
Naja, aber Serienmörder sind ja auch erstmal in erster Linie nicht so groß wie dein großer Zeh. Und außerdem sind Serienmörder wahrscheinlich wesentlich letaler als Spinnen.
Weißt du, gibt es keine Studien zu, denke ich.
Ja, Schachmatt, ne? Keine Ahnung, was ich da für ein Gegenargument habe, aber ich glaube, die sind eigentlich auch offensichtlich.
Ich möchte dieses Tierthema jedenfalls damit schließen, dass es gibt zu wenig Kammerjäger auf dieser Welt. Es wäre gut, wenn jede Privatperson irgendwie so rund um die Uhr so ein Kammerjäger griffbereit hätte.
Oh, stell dir mal vor, wie nervig das wäre. Du hast die ganze Zeit so einen Dude dabei, der die ganze Zeit nach irgendwelchen Tieren Ausschau hält. Wahrscheinlich siehst du dann aber auch viel mehr Spinnen. Da ist dein Alltag ja noch schlimmer, weil der hält ja dann nur nach Spinnenausschau und sagt, ah, da ist schon eine Spinne. Und du schon wieder, ah, oh mein Gott, da ist eine Spinne. Obwohl du die vielleicht gar nicht gesehen hättest und einfach weitergelaufen wärst. Aber gut, vielleicht wärst du dann auch dran gestorben. Man weiß es ja nicht.
Ja, siehst du. Und ich würde sogar die These aufstellen, dass der Bedarf in Deutschland an Kammerjägern größer ist als der Bedarf an Psychologen.
Ja, nee. Halt überhaupt nicht. Die Relation ist halt auch, weiß nicht, so ein Psychologe, der hat halt irgendwie so 10 Menschen am Tag und so ein Kammerjäger, naja, seien wir mal ehrlich, der kann schon mal so 6.000 Spinnen die Minute töten. Wenn du das richtige Nest triffst, dann bist du aber sowas von, da schießt die Quote aber hoch, ey.
Weil wenn ich dir jetzt sage, mach mal die Augen zu und stell dir mal einen Kammerjäger vor. Was sind so,
der hat sofort so ein Ding auf, so ein Rucksack auf dem Rücken und so eine Sprühpistole hat er.
Ach, bei mir ist es ein Staubsauger tatsächlich, weil ich ich bin an so eine Verarsche von Ghostbusters irgendwie. Das ist so, also ich höre sofort Mucke.
Ja, ich auch. Und der hat einen silbernen Anzug an.
Ja, genau, der hat immer einen Anzug an, hat auch so ein Ding auf dem Rücken und dann so ein Staubsaugerrohr vorne. Das ist die Assoziation, die ich immer habe.
Ich habe auch tatsächlich, ja, aber jetzt, wo du sagst, Ghostbusters passt voll. Nee, wie geht denn das nochmal? Ich habe gerade, das war ein anderes Lied. Was ist denn das nochmal?
Das ist der Final Countdown.
Jetzt habe ich es.
Von Europe. Europe ist auch ein ganz komischer Bandname.
Ja, ich nenne es ja auch nicht Magic America oder so.
Ja, Mittelamerika.
Mittelamerika. Hm.
Tom, ich habe eine Frage an einen Arzt.
Ich bin so müde, ey, ja.
Und zwar möchte ich gerne mal wissen, warum alle Computer und alle Programme, auf denen in ärztlichen Einrichtungen gearbeitet wird, so aussehen, als würden sie mit Windows 98 arbeiten, wenn überhaupt, wenn nicht sogar für Windows 89 so gefühlt.
Okay, wenn du sagst, alle Programme sehen so aus, dann möchte ich bitte erstmal zwei Programme von dir wissen.
Folgender Hintergrund.
Ohne googeln. Wie bitte?
Ich habe alles aus, damit hier keine Störgeräusche kommen. Folgender Hintergrund. Ich bin in einer Arztpraxis gewesen und habe da so nebenbei auf den Bildschirm gucken können, während da Sachen gemacht wurden. Und das sah so alt aus alles. Also ich weiß nicht, was für Programme das sind, aber ich kann mich jetzt zumindest nicht daran erinnern, dass ich irgendwo mal gewesen bin, wo auch nur auf irgendeinem Bildschirm irgendwas modern ausgesehen hat. Ist das jetzt Zufall oder ist das wirklich alles irgendwie alt und komisch?
Naja, was heißt alt? Darfst ja nicht vergessen, dass es in erster Linie funktional sein soll. Wie das aussieht, ist ja erstmal scheißegal. Ich brauche da jetzt keine 7 verschiedenen Farben, nur damit der Tonus zueinander passt oder sowas, sondern es soll in erster Linie übersichtlich und vernünftig bedienbar sein.
Aber es hat doch auch irgendwas mit einem Workflow zu tun, oder? Es ist doch, man arbeitet doch automatisch besser, wenn die Bedingungen besser sind, wenn man sich da wohlfühlt und das alles irgendwie übersichtlich
ist. Also, ich glaube, in der Pflege sollte man da bei anderen Bedingungen anfangen. Ich denke nicht, dass die Computerprogramme da irgendwie in der ersten Linie stehen, in der ersten Reihe.
Aber sind die PCs und so, sind die zumindest alle leistungsfähig, dass das auch alles fix geht, oder?
Das Gesundheitssystem im Krankenhaus bei uns, also ich denke, dass es auch in anderen Krankenhäusern ist ja quasi, dass du Sachen für jeden einzelnen Patienten anlegen musst, die du dann bestätigen musst. Das heißt, du hast eine Maßnahme, die du für den Patienten machen musst, anlegen musst. Sei es zum Beispiel, ist er jetzt ein Bettlägerig, dann musst du dir zum Beispiel eine fachgerechte Ganzkörperwaschung mit 2 Pflegekräften eingeben. Und das wird dann dementsprechend, was für ein Preis, also wenn du das quasi anlegst, dann gibt es dafür eine bestimmte Summe an Geld, weil du das halt erarbeitet hast, sage ich mal so. Es ist aber nur wichtig, dass du das abhakst, weißt du, dass du das bestätigst. Ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, worauf ich eigentlich hinaus wollte, aber so ist es bei uns.
Ich hab alle rumklingsen. Du wolltest, glaube ich, darauf hinaus, ob die schnell arbeiten oder nicht.
Ach so, ja, genau. Dann musst du die Maßnahmen, die musst du ja dann für jeden Patienten alle zusammen abhaken quasi. Die sind dann so in einer langen
Liste. Ja, warte, bevor du weiterredest. Wie weit warst du gerade schon in deiner Argumentation fortgeschritten, als du gemerkt hast, fuck, ich habe mich verrannt, ich weiß nicht mehr, aber ich versuche es noch irgendwie zu retten?
Na, ich sag mal, ich habe jetzt schon noch ein bisschen überlegt, wie ich das umschreiben kann. Und dann habe ich mir so, als ich merkte, okay, Tom, es wird eng, die Luft wird eng, Tom. Da habe ich mir gedacht, naja, du musst abbrechen und fragen, wo war man jetzt eigentlich, bevor du dich hier noch in irgendwas reinreitest.
Ja, sehr transparent.
Ja, so bin ich. Wo war man jetzt? Achso, die Sachen abhaken, ja. Naja, dann sagen wir mal, du hast für jeden Patienten irgendwie so 15 verschiedene Sachen. Sagen wir, du hast 10 Patienten, dann sind das 150 verschiedene Sachen, die du da abhaken musst. Bei manchen musst du noch was eingeben, manche musst du halt einfach so abhaken. Und die, Richard, für 150 Sachen braucht der PC halt auch ungefähr 150 Minuten. Nur okay. Fürs Bestätigen. Ey, es dauert so lang, Alter. Es ist wirklich, also vernünftige Computer würden das wahrscheinlich in 2 Sekunden alles komplett abhaken. Und bei uns die Computer auf Arbeit, denkst du ja wirklich, ey, das ist so ein übelster Zeitfresser. Oh, das dauert so lang. Du kannst richtig mitzählen, wie der die Aufträge abhakt. Das geht wirklich so tack, 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 tack. Und das Ganze 180 Mal.
Und da ist auch keine Besserung in Sicht.
Ja, nö. Die haben sich einfach gedacht, naja, wir haben zwar langsame Computer, aber dafür stellen wir euch 5 hin. Da könnt ihr halt 5-mal langsam abhaken. Ist ja quasi wie einmal schnell.
Ja, und solange es irgendwie geht, wird auch nichts gemacht dann wahrscheinlich.
Ja, hey, natürlich nicht. Da muss da gespart werden. Das Gesundheitssystem ist teuer. Es muss gespart werden.
Sinnlos.
Oh, mega. Aber was willst du machen? Nützt nichts.
Und diese Arztpraxis, in der ich gewesen bin, die ist in Saalfeld, sodass ich mehrfach nach Saalfeld gefahren bin, was ja für mich, ich weiß nicht, ob
Weltreise.
Du dich an unser Gespräch... Ja, genau, was du erinnerst dich an unser Gespräch, als ich mal nach Eisenberg gefahren bin.
Mhm.
Und die ersten Male, ich bin auch immer mit Navi gefahren und bin aber gut durchgekommen. Und ich habe mittlerweile zumindest eine Ruhe beim Autofahren, dass ich nicht mehr panisch werde, auch wenn ich da irgendwie alleine rumkurve und dann ist Umleitung und so. Ich denke mir schon, die Wahrscheinlichkeit steht mindestens bei 80%, dass ich es irgendwie überleben werde. Und darauf verlasse ich mich einfach mal.
Ist das auch in fremden, weil mir geht es zum Beispiel beim Autofahren so, wenn ich irgendwie in fremden Großstädten bin, kann ich gar nicht leiden, Alter. Wenn ich mich da nicht auskenne, dann finde ich das überhaupt nicht witzig, da lang zu fahren, weil das Nervige ist ja, du hast ja 2000 andere Verkehrsteilnehmer noch in der riesengroßen Kreuzung in Hamburg oder so, weiß ich nicht. Und es ist halt mega nervig, wenn du dich nicht auskennst und aber eigentlich schon wissen musst, wenn du links abbiegen musst, dann musst du schon 3 Kilometer langsam mal anfangen, dich links einzuordnen, weil das wird dann auf einmal 6-spurig und du bist auf der 2. von rechts, willst aber eigentlich links abbiegen, weißt du wie?
Ja, das könnte ich auch nicht und machen wir uns mal nichts vor, also du gerätst da vielleicht ein bisschen an deine Grenzen und bei mir sind meine Grenzen schon, die ich jetzt mal wieder ausgereizt habe, ist einfach nur eine Stunde lang auf der B88 geradeaus fahren.
Aber warum ist das bei dir eine Grenze? Warum stresst dich sowas?
Naja, mein Problem ist nicht das geradeausfahren und Landstraße, damit komme ich schon zurecht. Aber sobald es irgendwie in Städte reingeht und dann ist hier mal eine 30er-Zone, die ich nicht gleich sehe, dann ist da hier irgendwie ein Blitzer, den ich gerade nicht wahrgenommen habe, weil ich versucht habe, auf irgendein anderes Straßenschild zu achten, das ich nicht mehr kenne. Oder wir fahren durch Pößneck durch, wo du dann auch einmal in der Stadt bist. Und für mich ist Kleinstadtverkehr schon das, was für dich Großstadtverkehr ist. Und worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, dass ich das alles ganz in Ruhe angegangen bin und da auch gut durchgekommen bin und hinten raus die Strecke sogar ganz ohne Navi gefahren bin, was jetzt für, ich glaube, wirklich 9 von 10 Leuten überhaupt mal gar nichts ist. Und alle sagen sich, ey, was bist du denn für ein Spinner? Das ist ja überhaupt gar kein Thema. Und für mich ist das eine Leistung, auf die ich wirklich stolz bin und über die ich mich echt freue.
Ja, das könnte ich mir halt auch gar nicht vorstellen. Ich bin halt auch überhaupt nicht gewohnt, irgendwie auf die Schilder zu achten, wenn ich Autobahn fahre zum Beispiel. Ich gucke halt überhaupt nicht, wo ich gerade bin. Ich weiß, ich muss jetzt noch 74 Kilometer geradeaus fahren, weil ich gucke halt auch das nächste Mal in 74 Kilometern auf so ein scheiß blaues Schild. Weißt du, was ich meine?
Naja.
Warum bist du da ohne Navi hingefahren? Hast du ja vorher den Weg gemerkt, oder was?
Nee, die ersten Male bin ich mitgefahren, aber hinten raus dann, die letzten Male, die ich da war, bin ich ohne gefahren.
Ach so, du kanntest den Weg also quasi schon vorher.
Genau, ich habe mir eine Stunde Autofahren einfach so eingeprägt und das mit meinem Orientierungssinn, das ist richtig krass.
Ah, ja, wenn du nur zweimal abbiegen musst, ist ja egal.
Ja, aber du musst wissen, wann.
Ja, okay, ja, gebe ich dir recht, du bist ein großer Autofahrer, Richard.
Und, und dann habe ich auch immer ganz viel auf Sicherheitsabstand geachtet. Ich bin Typ, ich achte immer auf Sicherheitsabstand.
Das mache ich tatsächlich auch. Da gibt es aber auch ganz andere Leute, mit denen ich manchmal mitfahre. Meine Freundin, ich nenne jetzt keinen Namen. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn die zum Beispiel viel Stadtverkehr gewohnt sind. Dann fahren die schon gerne auch mal ein bisschen mehr auf, ne? Und du sitzt dann rechts daneben und denkst dir, boah, halt da mal ein bisschen Abstand, Alter.
Ja, und ich habe dann drüber nachgedacht, weil es ist ja bei Auffahrunfällen immer, egal was ist, derjenige schuld, der Auffahrende ist. Und dann habe ich überlegt, ob ich das gut finde und bin zu dem Entschluss gekommen, ja, ich finde es gut tatsächlich.
Findest du gut?
Ich finde das tatsächlich gut, weil ich
also glaube... Also in der Praxis bist du nicht immer schuld, aber ja, fast immer. Also das ist jedenfalls ein Teil schuld.
Fast immer, ja, genau. Und ich glaube wirklich, dass einfach nur durch Einhaltung dieses scheiß Sicherheitsabstandes so viel verhindert werden könnte, dass ich das gut finde, dass man erst einmal pauschal sagt, ey, wer auffährt, der hat erstmal prinzipiell ein Problem.
Ja, na, ist ja auch richtig so. Würde sich ja alles mit Sicherheitsabstand verhindern lassen. Ganz einfach.
Genau.
Das ist wirklich so eine einfache Rechnung.
Ja. Ich habe noch ein paar kleine Punkte. Wollen wir die mal noch durchgehen, Tom?
Ja, bitte.
Ich war beim Klassentreffen.
Aber Richard, ganz kurz, wir haben nicht allzu viel Zeit. Wir müssen jetzt tatsächlich schon in 10 Minuten müssen wir eigentlich schon fast durch sein.
Ja, kriegen wir hin. Ich war bei dem Klassentreffen 10 Jahre nach Abiturjahrgang. Also von Gymnasium Stadt Roda war das jetzt. Ne? Ich bin ja dann im Endeffekt woanders hin. Aber die haben sich getroffen, da war ich mit dabei. Und ich habe das endlich mal genutzt wie ein Klassentreffen. Beim letzten Klassentreffen, was 5-jährig gewesen ist, saß ich am Anfang direkt schon mit bei meinen Jungs und dann war es ein Saufgelage und ich habe eigentlich mit niemandem geredet, mit dem ich sonst nicht auch rede.
War trotzdem ein schöner Tag, nehme ich an.
War fantastisch. So, und diesmal habe ich mir aber vorgenommen, ey, zum einen saufe ich nicht viel, ich habe 2 Bier getrunken über den ganzen Abend. Und ich will mal wirklich mit Leuten quatschen und wissen, was da so abgeht, weil ich wirklich auch neugierig gewesen bin und mich gefreut habe, viele wiederzusehen. Und dann ist mir aufgefallen, dass so ein Klassentreffen richtig, richtig schön sein kann. Und klar, man sagt auch oft dasselbe, ne, weil Leute fragen einen, wie es einem geht. Und ich mag ja auch nicht so sinnlosen Smalltalk, von daher erzähle ich dann halt auch, wie es mir geht und so. Und wie die letzten Jahre so waren. Und das aber andererseits von den anderen dann auch. Und das ist total schön, mit welcher Offenheit und dann kommen so alte Geschichten kommen immer wieder raus und es war wirklich großartig und am geilsten fand ich, weil ich habe wieder gemerkt, dass wir uns alle einem gewissen Alter nähern, wo sich Prioritäten verschieben. Es gab eine, die dieses Klassentreffen recht frühzeitig verlassen hat, mit der Begründung, sie möchte am nächsten Morgen gern früh in die Pilze.
Hervorragend. Ey, das ist so eine, es war wahrscheinlich keine Ausrede, aber wenn es eine wäre, dann wäre das eine richtig gute Ausrede. Da würde ich würde sagen, ja, okay, ich kann verstehen, dass du gerne in die Pilze gehst, ich kann verstehen, das musst du früh machen. Tschüss.
Ja, es wirklich, ich war null böse, ich hätte gerne noch mit ihr gequatscht, so, weil gab so ein paar Nasen, die sind offen geblieben, bei denen habe ich jetzt, mich nicht so unterhalten können, das war eine von denen. Aber ich fand diese Begründung fand ich so stark. Ich habe das so gefühlt und dachte mir, yo, ich wünsche dir eine fantastische Zeit im Pilzen. Geh schnell heim, putz deine Zähne, kuschel dich ein, damit du morgen früh schön fit bist.
Ja, genau. Damit du nicht hier den Champignon mit dem grünen knollen Blätterpilz verwechselst. Das ist nicht gut. Nee.
Ja, genau.
Oh, ja, herrlich. Ich würde auch gerne mal wieder in die Pilze gehen. Pilz ist gut. Aber ich brauche meinen Opa oder so, der ist so ein wandelndes Pilzlexikon.
Wollen wir mal in die Pilze gehen? Ich hab ein lebendiges Pilzlexikon.
Werden?
Chrissa.
Ach ja. Ja. Ja, ich würde gerne mit dir in die Pilze gehen, Richard.
Ja. Lass mal versuchen, aber das organisieren wir außerhalb dieses Podcasts. Aber Thema Natur. Tom, ich habe jetzt zufällig gehört, bei Wer weiß denn sowas, bei einer, als sie, da werden immer Fragen gestellt, dann müssen die ihre Antworten eintippen und danach kommt so ein kurzes Erklärvideo, in dem die Antwort preisgegeben wird.
Sehr und gute Sendung.
Genau, und in diesem Erklärvideo haben die drei Bestandteile von Lehm genannt. Und der eine Begriff hat mich stutzig gemacht. Kennst du zufällig Bestandteile von Lehm?
Ich dachte, Lehm ist ein Bestandteil. Ehrlich gesagt. Ich dachte, Lehm ist der Stoff, aus dem er halt ist. Lehm.
Hätte ich ehrlich gesagt auch gedacht, aber nee. Lehm besteht aus Ton, aus Sand.
Ja.
Und jetzt kommt's, aus Schluff.
Was ist ein Schluff?
Das habe ich mich auch gefragt. Was ist ein Schluff? Und dann habe ich nachgeschaut, ein Schluff ist so kleines, unverfestigtes Sedimentgestein.
Ja, dafür ist es aber sehr... Was? Nochmal.
Das sind ganz kleine Steine, die jetzt aber nicht so groß zusammenpappen, nicht so eine Masse, sondern das sind einfach... Das ist wie Kies, bloß nochmal viel kleiner.
Ah, also feiner Kies.
Genau. Mhm. Ja. Und das war es eigentlich auch schon.
Das ist... Also ich habe so viele Fragen, ey.
Schluff ist übrigens auch ein Wort, das von bösen Menschen nicht benutzt wird.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Dann ein Wort, das auch immer weniger benutzt wird. Ich habe ein Wort gefunden, ich glaube, das stirbt aus, Tom. Ich weiß nicht, ob das nur an den Kreisen liegt, in denen ich mich bewege, oder ob das wirklich ausstirbt. Und zwar ist es das Wort Urst.
Urst, witzig, so als im Sinne von mega.
Ja, genau, oder ich bin urstschnell da gewesen oder war urstspät dran oder
der Test war urstschwer. Ne? Habe ich nie benutzt, war nie in meinem Sprachgebrauch.
Ich glaube, bei mir gab es schon mal so 1-2 Jahre, so als ich so Teenager gewesen bin. Aber hast du auch das Gefühl, das gibt es kaum noch?
Ja, also ich sag mal, ich habe das, abgesehen von gerade eben 4-mal, bestimmt die letzten 10 Jahre nicht mehr gehört.
Okay, dann können wir offiziell uns verabschieden und sagen, war eine gute Zeit.
Rest in Peace, Urst.
Ja. Und dann, jetzt wird es nochmal wichtig, Thema Barthygiene, Tom.
Ja?
Ich muss
die Klopille kann gern oben bleiben.
Ich möchte eine Triggerwarnung aussprechen an alle Leute, die ein Problem mit Arschlöchern haben.
Mhm. Ja.
Und zwar, ich habe so ein Eisshampoo.
Was, ein Eisshampoo? Ach so, so ein Fresh-Ding hier, ja?
Ja.
Brennt das an deiner Puberze?
Ich merke dort diesen Fresh-Effekt.
Ja, das ist unglaublich, ne? Kenne ich.
Ich war richtig irritiert. Das ist das erste Mal, dass ich das so wahrgenommen habe. Und dann habe ich
mir das auf jeden Fall danach ein übertrieben freshes Arschloch.
Und dann habe ich da mit meinen Jungs drüber gesprochen und die haben gesagt, die kennen das auch von so Shampoos, die solche Effekte haben, dass da vorne auch richtig was brennt und so, wo ich denke, wow, krass, Alter, das habe ich jetzt auch noch nicht gehabt. Aber dieser fresh Effekt am hinten, also
der Wahnsinn, oder? Das ist richtig krass. Das ist Next Level Shit, Alter. Wenn du wach werden dann musst, muss ich gleich. Ich brauche eigentlich ein Eisshampoo bloß und dann stelle ich mir nur die Dusche und reibe mir meine Kimme damit ein. Was bist du wach danach, ey? Boah. Mega.
Das ist wirklich... Ich habe, als ich das erste Mal gemerkt habe, einen richtigen kleinen Schreck bekommen, weil ich wusste nicht, was da jetzt
los ist. Brennt mein Arm.
Ja, das ist Punkt 1. Dann möchte ich noch ganz kurz mit dir über Wasserhähne reden, Tom. Es gibt drei Parameter, die so einen guten Wasserhahn ausmachen. Das erste ist der Wasserdruck. Das zweite ist, dass es einen zügigen Temperaturwechsel gibt. Nicht, dass man das umstellt, da muss man irgendwie 5 Minuten warten, ehe das warm oder kalt wird. Und das dritte ist, und durch den Punkt bin ich drauf gekommen, weil ich jetzt so ein Waschbecken in meinem Bekanntenkreis mit drin habe, da ist der Wasserhahn so kurz, dass man beim Händewaschen immer mit den Fingerspitzen gegen die Keramik stößt. Kennst du das?
Oh, Alter, es gibt nichts Nervigeres auf diesem Planeten als diese Kacke. Wirklich, das ist sowas von Scheiße.
Man muss dann quasi so ein Waschbecken eigentlich von der Seite bedienen, um damit noch klarzukommen.
Ja, ist halt auch mega unhandlich. Es sieht auch halt auch nicht mal gut aus. Ich habe noch niemanden sagen wollen, oh, guck mal, ist das ein schöner kleiner Wasserhahn.
Ja, also bin ich auch schon mehrfach begegnet, aber diesmal habe ich das mal bewusst beobachtet und dachte mir, ja, Wasserhähne kann man viel falsch machen tatsächlich. Also wobei Wasserdruck und Temperaturwechsel jetzt wahrscheinlich weniger vom Hahn abhängt, sondern mehr von der Leitung. Aber so genau weiß ich das auch nicht. Aber die Entfernung zur Keramik, die sollte man auf jeden Fall irgendwie im Griff haben.
Auf jeden Fall. Voll deiner Meinung.
Ja. Und dann habe ich noch eine letzte Frage dazu. Sag mal, wenn man jetzt am Strand ist, ne, wir waren mit der Familie damals immer an der Ostsee und sind dann immer mit dem Fahrrad zu irgendwelchen Strandabschnitten gefahren und da gab es keine öffentlichen Toiletten. Und jetzt möchte ich wissen, was denn die gesellschaftlich akzeptiertere Weise ist, seine Geschäfte zu verrichten. Gehen wir mal vom Kleinen aus jetzt. Ist es gesellschaftlich akzeptierter, wenn man einfach ins Wasser geht und das da rauslässt und dann bekommt es ja wahrscheinlich am wenigsten jemand direkt mit? Oder ist es akzeptierter, wenn man sagt, nee, man verunreinigt natürlich nicht das Wasser, in dem andere baden, sondern man geht irgendwie zum Waldrand oder zu einem Dünen oder irgendwie sowas?
Hm. Ich weiß nicht. Wenn du bei beiden unbeobachtet bist, ist das scheißegal. Oder?
Ja, wenn du unbeobachtet bist, ist egal. Aber wenn Leute da sind...
Wir gehen jetzt davon aus, der guckt jemand beim Pissen zu.
Ja, die Leute sehen das, die liegen 100 Meter weiter am Strand und sehen, ah, der geht da gerade hin und pisst an den Waldrand.
Ja, aber gut, wenn du jetzt ins Wasser gehst und dort einfach laufen lässt, dann werden die Leute nicht sagen, oh, guck mal, der ist gerade am Pissen im Wasser. Was für eine Drecksau, ja, der schifft einfach
genau, das Meer voll. Aber wenn man da mal reflektiert, man liegt irgendwie 6 Stunden am Strand neben anderen Leuten und die gehen einfach nie pissen, ist auch komisch, aber die gehen regelmäßig ins Wasser.
Ja, aber so, naja, so ein kleiner Anteil im Meer ist nur mal Pisse. Das werden wir uns dran gewöhnen müssen. Das muss man sich aber bewusst machen. Also, Fische pissen auch.
Ja, ich bin trotzdem Team Waldrand auf jeden Fall, weil ich finde es halt auch, man pisst sich ja automatisch auch so ein bisschen selbst voll. Und da ich ja ein Typ bin, der nicht mal in eine Dusche pissen kann, weil das ekelhaft findet, kann ich nicht ins Meer pissen.
Ja, aber gibt's einen Trick, einfach schwimmen dabei. Dann geht das hinten aus der Hose raus. Dann stehst du nicht in deiner eigenen Soße, sondern das geht dann so, weißt du, ziehst so einen Schweif hinter dir her, wie so eine Mauer aus
Pisse. Ich habe das mit dem in die Hose, mit dem Einpissen, ich habe das hinter mir gelassen, vor vielen Jahren und bin sehr glücklich damit.
Ja, ich bin mir ganz sicher, 50% von uns haben damit aufgehört, seit es hieß, das Wasser wird blau, wenn du das machst.
Nee, es riecht nach Chlor, wenn man das macht.
Hä? Was
das ist ein Quatsch. Ich, der Punkt.
Chlor riecht nach Chlor.
Ja, keine Ahnung, aber der Geruch kommt wohl erst durch, wenn man da Pipi macht.
Nein.
Ja, jedenfalls war das unser endlich mal wieder über Scheiße und so reden. Das hat auch großen Spaß gemacht. Ich habe noch nur hier...
Wir haben nicht über Scheiße gesprochen, aber ja, das ist gut.
Na klar. Wir haben gesagt, gehst scheißen und dann reibt man sich mit Eisshampoos Arschloch ein und spart sich Klopapier so auf diese
Weise. Ja, stimmt. Wir haben über Scheiße gesprochen, hast recht.
Ja. Willst du echt eigentlich nur eine Stiege Dosen zu deinem 30. Geburtstag von mir haben? Das frage ich jetzt privat.
Ja, reicht mir vollkommen, klar.
Nichts Kreatives und so? Also, ich mache mir keine Platte, ja?
Richard, wenn du dich jetzt kreativ auslassen willst, dann kannst du das gerne tun, aber ich brauche wirklich nichts. Ich bin vollkommen zufrieden, wenn ihr da seid und dann freue ich mich darüber.
Sehr schön. Dann verabschiede ich mich an der Stelle und will noch sagen, ich war jetzt im Kunstland zu einer Hip-Hop-Veranstaltung, die sehr geil gewesen ist und nach 7 Jahren nächster Halt, also der Stadtroda-Song, haben wir zum ersten Mal zu dritt auf der Bühne gestanden, alle 3 Urheber, und haben diesen Song performt. Und es war mir eine Herzensfreude, wirklich. Das hat ganz, ganz großen Spaß gemacht. Publikum war großartig. Das war super, super schön. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr euch alle den 14. Dezember vormerkt. Da spielen wir mit unserer Band als Main Act bei Smells Like Rap im Café Wagner. Und das wird groß für mich, weil... Wir spielen dort das erste Mal vor wirklich Hip-Hop-Publikum und da freue ich mich riesig drauf. Also jeder, der irgendwie Zeit hat, tragt euch einen Kalender, 14. Dezember, das ist ein Donnerstag. Wir spielen eine Stunde bei Smells Like Rap mit der Band und es wird mega geil.
Sehr schön, ich freue mich.
Ja.
Schön, ja.
Erzähl dann deinen Witz jetzt, dann gehen wir nach Hause.
Und übrigens, ja... Die sind alle geklaut und ich glaube, ja, jeder Witz ist geklaut. Aber Richard, weißt du was? Ich wusste auf jeden Fall lange nicht, wie man eine Hupe bedient, aber ich habe letztens dann ein Tutorial gesehen.
Tutorial? Ja, den kann ich noch nicht, der gefällt mir sehr, sehr gut.
Ey, Faxi, es war mir eine absolute Ehre. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Macht's gut. Ciao.
Bis dann. Ciao.